SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Der Brexit, nun ist er endlich Fakt. 3,5 Jahre Debatte, jetzt ist der Ausstieg geschafft. Leicht ist er nicht gefallen und auch vielen englischen Autoren geht er ziemlich an die Nieren. Die ersten Brexit-Romane sind schon erschienen und auch die tagespolitische Lyrik schießt ins Kraut. Davon berichten wir gleich als erstes in der Sendung. Danach besprechen wir den Debütroman der Schauspielerin Marina Frenk. Eine Geschichte, die in Moldawien ihren Ausgang nimmt. Von Marina Frenks Band Kapelski stammt daher auch die Musik in diesem Magazin. Osperanto heißt ihre CD. Ebenfalls sehr spannend ist der neue Roman von Monique Truong über Lefcadio Hearn, den ewig hungrigen, ewig heimatlosen Geschichtensammler aus dem späten 19. Jahrhundert. Sweetest Fruits heißt ihr Roman und wir werden ihn ausführlicher besprechen. Dies sind einige Themen der kommenden Stunde. Eine Lesung wird es auch noch geben. Und zum Schluss natürlich noch das Buch der Woche. Welches Buch das ist, warten Sie es ab. Es ist vollbracht. Seit Freitag ist der Brexit vollzogen. Das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten. Es war ein langer, schmerzhafter Prozess. 3,5 Jahre sind vergangen, seit England im Juni 2016 für den EU-Austritt gestimmt hat. Mit 51,89% der abgegebenen Stimmen. Also knapp über 50%. Seither rissen die Debatten, Demonstrationen und Verhandlungen nicht ab. Es war eine schwere Zeit für alle Europäer, aber vor allem natürlich für die Briten selbst. Auch die Autorinnen und Autoren von der Insel haben bereits reagiert. Der Brexit wächst sich zum literarischen Thema aus. Unser Kritiker Martin Hahn lebt in London und hat sich umgehört.
Normalerweise kommentieren Politiker oder Journalisten auf BBC Radio 4 die politische Lage. Aber im neuen Jahr, in den Wochen vor dem Brexit am 31. Januar, hat der Sender das Zepter an Schriftsteller übergeben. Autorinnen wie Lionel Shriver haben für den Sender State of the Nation Essays verfasst und vorgetragen.
Leavers and Remainers agree on little, but we could concur on this. Passions have run high on both sides.
Der EU-Austritt ist eine hochemotionale Angelegenheit für beide Seiten, sagt Shriver. Und wer eignet sich besser, Emotionen in Worte zu fassen, als Autorinnen und Autoren? Lionel Shriver ist für den Brexit, aber fast alle anderen Autoren sind dagegen.
I think that most people writing novels are Remainers.
Robert Eaglestone ist Professor für Gegenwartsliteratur an der Royal Holloway University London.
Ich denke, Autoren, Künstler und Akademiker haben immer eine globale oder europäische Sichtweise.
Gemeinsam mit anderen Literaturwissenschaftlern hat Eaglestone den Essayband Brexit and Literature herausgebracht. Denn seit dem Referendum im Jahr 2016 sind zahlreiche Bücher erschienen, die mit dem Stempel Brexit-Roman vermarktet werden.
So, one of the best post Brexit novels.
Einer der besten Post-Brexit-Romane war bisher Middle England von Jonathan Coe. Er stammt selbst aus Mittelengland und seine Romane haben in den vergangenen 20, 30 Jahren immer wieder die Spaltung Großbritanniens thematisiert zwischen dem abgehängten Norden und den Eliten im Süden. Er war sich dieser Teilung schon lange bewusst.
So he was a writer who was aware of it.
Coe hat eine witzige Satire geschrieben, die viele traurige Wahrheiten enthält. Middle England beschreibt die Konflikte, die Großbritanniens Gesellschaft zerreißen. Großstädter streiten mit Landbewohnern, Jung streitet mit Alt und EU-Anhänger streiten mit Brexiteers.
Again, the Jonathan Coe's novel, Middle England.
Middle England tut, was Literatur besonders gut kann. Die Geschichte wird von verschiedenen Stimmen erzählt. Auch wenn der Roman am Ende gegen den Brexit ist, gibt er verschiedenen Anschauungen Raum.
Auch der bekannte Autor Ian McEwan hat sich dem Brexit humorvoll genähert. Und das, obwohl er noch vor einem Jahr nichts von Brexit-Romanen wissen wollte. The Cockroach, die Kakerlake, heißt seine bitterböse Satire. Darin dreht McEwan Franz Kafkas berühmte Geschichte um. Eine Kakerlake wacht eines Tages als Premierminister Jim Sums auf und übernimmt die Regierungsgeschäfte. In einem Interview mit der Buchhandelskette Waterstones sagte McEwan über die aktuelle politische Lage:
We have now reached a point where Brexit as a project.
Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem der Brexit als Projekt zu einer Art Religion geworden ist. Es hat einen mystischen Geschmack. Niemand führt noch ökonomische Argumente an. Auch Souveränität als Argument zieht nicht mehr. Es gibt keine Argumente mehr, außer einer Art Blut- und Bodenmystizismus.
Die Mission des Kakerlaken-Premiers im Buch lautet Reversalismus, die Umkehr der Geldströme. Wer arbeitet, soll bezahlen und wer einkauft, Geld bekommen. Ein absurdes Unterfangen. Als der Premier im Buch von der deutschen Kanzlerin nach dem Warum gefragt wird, antwortet dieser nur: Darum.
We're leaving because we said we would.
Ian McEwan ist ebenfalls ein bekennender Brexit-Gegner. Pro-Brexit-Romane sind Literaturkritiker Eaglestone bisher noch keine untergekommen.
There's no great.
Es gibt keinen großen Roman, der unsere neue Unabhängigkeit feiert oder eine britische kulturelle Identität. Es ist doch sehr bezeichnend, dass so ein Roman fehlt.
Viele Menschen hätten aus Angst, Rassismus und Nationalismus für den Brexit gestimmt, so Eaglestone.
Das sind selten gute Grundlagen für große Kunst. Es gibt viel großartige populäre Kunst. Es gibt kaum großartige populistische Kunst.
There isn't much great populist art.
Hello.
Hello, hello, come on in.
Auch Judith Palmer hat noch keine Ode an den Brexit entdeckt. Palmer ist die Direktorin der britischen Poetry Society. Die Organisation gibt das wichtigste britische Lyrikmagazin heraus.
I have identified three who are Brexiters from very different perspectives.
Palmer steht mit über 2000 Dichtern in Kontakt. Drei davon sind für den EU-Austritt. Aber auch die haben es nicht gewagt, Gedichte zu verfassen. Brexit-Gegner unter den Poeten sind hingegen sehr aktiv. Dichterinnen wie Jasmine Sims zum Beispiel.
Boris knew of a man named Nigel. Nigel said, no one may enter the kingdom of Brexit unless they are born of the spirit of Yorkshire, though he himself was not of Yorkshire.
Gedichte wie Sims' Brexit According to John stellen Palmer derzeit vor neue, vor juristische Herausforderungen.
Wir mussten Gedichte bisher selten von Anwälten prüfen lassen, bevor wir sie drucken. Aber jetzt kommt das häufig vor. Die Dichter nutzen echte Menschen, Ereignisse und Zitate. Ich spreche mich deswegen öfter mit Anwälten ab, um Verleumdungsklagen zu vermeiden. Dichter segeln heute härter am Wind, weil sie tatsächliche Gegebenheiten aufgreifen.
Die meisten Brexit-Gedichte handeln von Beklemmung, von Zukunftsangst, von folgenschweren Veränderungen, die in der Luft liegen. Und es gibt Dichter wie Rishi Dastidar, die die Brexiteers ironisch aufs Korn nehmen.
Look! We have Dover's liberating cliff edge coming up. Because we are never freer than when we are falling to victory over the Imperial Lorry Park, formerly known as Kent.
Einigen Gedichten sieht man an, dass sie eine zerbrochene britische Gesellschaft beschreiben, noch bevor man sie überhaupt gelesen hat, so Palmer.
There's a very interesting thing that I've noticed.
Mir ist eine Form aufgefallen, die ich zuvor noch nicht gesehen hatte. Gedichte mit einer breiten Spalte in der Mitte. Das wurde zuletzt in altangelsächsischer Dichtung genutzt. Worte auf der linken Hälfte der Seite und Wörter auf der rechten Hälfte der Seite. Und in der Mitte ein Bruch, eine Leere, nichts.
Slash, this blank nothingness.
Auf solche politischen Entwicklungen, das Wegbrechen der Mitte, können Lyriker schneller reagieren als Romanautoren. Ein Gedicht ist in wenigen Stunden geschrieben. Ganz so schnell ist Ali Smith nicht. Doch die schottische Schriftstellerin schreibt schneller als alle anderen. Smith hat 2016 ein Experiment gestartet. Jedes Jahr ein neuer Roman. 3 Brexit-Romane hat sie schon geschrieben.
It's a mysterious process working at speed. It's a bit like you know you're on ice.
Das schnelle Schreiben fühle sich an, als bewege man sich auf Eis, so Smith in einem Interview mit der BBC.
You know you're moving very fast across the ice.
Du weißt, du bewegst dich sehr schnell übers Eis. Unter dir die tückische Tiefe und über dir macht das Wetter, was es will.
And you know that above you, you've no idea what the weather's going to do.
Es soll ein Jahreszeitenquartett werden. Herbst, Winter und Frühling sind bereits erschienen. In diesem Jahr erscheint Sommer. Smith schreibt in kunstvoller Prosa von Liebe, Kunst und menschlichem Miteinander in Zeiten des Brexit. Ihre Bücher zeigen, wie schön literarische Schnellschüsse sein können. Es gehe ihr nicht darum, irgendetwas zu erklären, so Smith im Gespräch mit der BBC. Es gehe darum, die Sprache des Augenblicks abzubilden. Die sprachliche Schönheit in Smith-Büchern hat etwas Tröstendes, in Zeiten, in denen alle schreien, aber niemand zuhört. Was die Frage aufwirft, kann Literatur zur Heilung beitragen? Kann Literatur den Riss kitten, der durch das Land, durch Familien und Gemeinden verläuft? Literaturprofessor Eaglestone winkt ab.
Im Moment sind wir von einem Heilungsprozess noch zu weit entfernt. Das ist ein tief gespaltenes Land.
Immerhin einen Trost gibt es. Großbritanniens Autoren haben bewiesen, dass man aus politischen Krisen literarisches Gold machen kann. Der Brexit wird das Land noch einige Jahre beschäftigen. Nach dem formellen EU-Austritt beginnen jetzt die eigentlichen Verhandlungen. So schnell dürfte britischen Autoren der Stoff also nicht ausgehen.
Martin Hahn berichtete aus London über den Brexit in der englischen Literatur. Sie können seinen Beitrag, wie alle Beiträge in dieser Sendung, nachhören auf unserer Homepage swr2.de. Am Mittwoch verstarb der Lyriker Christoph Meckel in Freiburg. Einen Nachruf finden Sie auf unserer Homepage. Heute erinnern wir noch einmal mit einem Gedicht an ihn. Christoph Meckel liest es selbst, als junger Mann. Das leichtfüßige, mobile, ein Ausprobieren, ein bisschen Herumtreiberei war seinen Texten von Anfang an eingeschrieben. So auch dem Gedicht »Verschiedene Tätigkeiten«. Verschiedene Tätigkeiten übte ich aus, heißt es da. Ein Satz, der gut zum Leben des Autors, Malers und Reisenden Christoph Meckel passt. Er wurde 84 Jahre alt.
Verschiedene Tätigkeiten übte ich aus in letzter Zeit. So ritt ich Ochs und Nashorn durch die Städte, stand Kopf vor Königen, zerschlug Paläste, stahl Zeit den Uhren, warf sie in die Flüsse und lehrte Papageien Klapphorn und Sonette. So sang ich auch die Verse Shakespeares in den Häfen, schlief mit Undinen, saß im Bauch der Wale, verreisend von Ostende in die Tropen. Verschiedene Tätigkeiten übte ich aus in letzter Zeit und mancherlei zu tun hab ich mir vorbehalten.
Christoph Meckel las sein Gedicht »Verschiedene Tätigkeiten«. Er veröffentlichte seine Texte oft in bibliophilen Kleinverlagen, was sie manchmal schwer auffindbar macht. Daher sei hier der Band »Tarnkappe« empfohlen, der 2015 bei Hansa erschien und der alle bis dahin publizierten Gedichte von Christoph Meckel umfasst. Wir kommen zum nächsten Buch und zu der Frage, wo liegt eigentlich Moldawien? Ich meine, so ganz genau. Und wie heißt nochmal die Hauptstadt?
Genau da nämlich wurde Marina Frenk geboren, in dem schmalen Land zwischen Rumänien und der Ukraine. Etwas kleiner als Baden-Württemberg und sehr viel dünner besiedelt. Die Hauptstadt heißt Chișinău. Von dort kam Marina Frenks Familie 1993 nach Deutschland. Da war sie gerade 7 Jahre alt. Heute ist sie Schauspielerin. Sie spielt in Filmen und am Theater und sie hat ihren ersten Roman geschrieben. Eine Familiengeschichte, die nach Moldawien zurückführt. Ewig her und gar nicht wahr heißt der Roman. Carsten Huck hat ihn gelesen und er hat auch mit Marina Frenk gesprochen.
Kira heißt die junge Protagonistin in diesem Roman. Sie ist erfolglose Malerin, hat einen kleinen Sohn und ist unzufrieden in ihrer Beziehung zum Vater des Kindes. Gleich zu Beginn des Buches erinnert sie sich an einen weit zurückliegenden Urlaub mit ihren Eltern am Schwarzen Meer. Zwischen Stranddecken und unzähligen Sonnenschirmen verliert das kleine Mädchen die Orientierung.
Ich ahnte, dass ich verloren gegangen war. Ich versuchte, das zu verdrängen. Mit allem Bewusstsein, zu dem ein 5-jähriges Kind fähig ist. Ich schluckte die langsam aus dem Hals in die Nase ziehenden Verlorenheitstränen hinunter und hielt die Zeit an. Die Augen schließen konnte ich nicht, das wäre aufgefallen. Und ich wollte mich doch am liebsten unsichtbar machen, aus Angst vor der Einsamkeit, die mich ergriff. Also schloss ich meinen Blick bei offenen Augen und schaute nach innen. Verloren gehen fühlt sich einsam an, aber auch interessant. Ich akzeptierte, dass ich verloren gegangen war und versuchte, mich zu verwandeln.
Wie ein Prolog zum Roman liest sich diese kleine Szene. Das Verfahren der jungen Kira wendet auch die erwachsene Ich-Erzählerin an. Nach innen schauen, dann aber mit klarem Blick hinaus in die Welt. Introspektion und Rückschau, um in der Gegenwart anzukommen. Das ist das Konzept dieses Romans. Davon erzählt Marina Frenk, die in Berlin lebt.
Und auch die Strukturen und Muster, in denen man selbst aufgewachsen ist, fängt man dann an zu beobachten, wie man selbst sich eigentlich verhält in familiären Bezügen. Woher kommt man, was bedeutet das und wer will man selbst eigentlich sein? Also wie will man selbst sich in diesem Leben irgendwie beständig fühlen und auch nicht nur allein, sondern eben auch noch mit jemandem gemeinsam, den man so sehr liebt.
Als assoziative Suchbewegung an Orte der eigenen Geschichte und die der Vorfahren ist ewig her und gar nicht wahr angelegt. Frenk, Anfang 30, zu sehen derzeit am Schauspielhaus in Bochum, hat einen bilderreichen Roman der Selbstvergewisserung geschrieben. Er geht aus vom Gefühl der Verlorenheit und handelt zugleich von Mutterliebe und Leidenschaft. In einzelnen, nicht chronologisch angeordneten Kapiteln stellt die Autorin Selbstzweifel und den Schmerz der Einsamkeit ihrer weiblichen Hauptfigur dar. Die Verunsicherung, wenn man eigentlich längst erwachsen ist und doch nicht genau weiß, wie man mit dem eigenen Leben umgehen soll. Auch von Grenzen, Gewalt und Schikane erzählt Marina Frenk, vom Sterben und vom Abschied. Und ebenso von den Geschenken des Lebens, der Kraft, sich und damit die Welt zu verändern, in jeder Generation immer wieder. Es gibt viele autobiografische Elemente in diesem Roman. Eltern und Großeltern der Hauptfigur Kira kommen aus jüdischen und russischen Familien. Sie tragen mit sich die kollektiven Traumata des 20. Jahrhunderts, Krieg und Verfolgung, Alltag in einem totalitären Staat, Migration, Verlust von Heimat. Wie die Autorin selbst ist Kira in Moldawien geboren und als Kind mit den Eltern in den Westen ausgewandert.
Im Flur stehen Kartons und Taschen, die mit uns ins bessere Europa kommen. Gestern haben wir meine Spielsachen in die grüne Reisetasche gepackt. Ich habe sie seitdem immer im Blick. Nur die 2 kleinen Affen mit den Klettverschlüssen an den Pfoten habe ich noch draußen gelassen. Ich kann ihre dünnen Arme um meinen Hals legen und an den Klettverschlüssen verbinden. Dann umarmen wir uns.
Also es ist tatsächlich eben ein autofiktionales Erzählen. Wenn ich jetzt irgendwie prozentual berechnen müsste, was davon stimmt und was nicht, dann wären es 50-50%. Also ich habe immer irgendwo angefangen bei Fakten aus unserer eigenen Familiengeschichte, die ich wusste. Das sind aber tatsächlich nur Fitzel. Also es ist nichts, was ich genau weiß oder was mir genau erzählt wurde und habe dann weiter erfunden. Also besonders in diesen Vergangenheitspassagen ist sehr vieles so tatsächlich nicht passiert.
Vergangenheitspassagen gibt es viele im Buch. Sie führen zurück in Kiras Kindheit in Moldawien, in die Sowjetunion der 1960er Jahre, nach Israel oder nach Bessarabien und in die Ukraine der 1940er Jahre.
Saporischschja, Ukraine 1941. Wohin fahren wir? Fragt Aaron seinen Vater, während er in den Frachtwaggon gehoben wird und versucht, sich den rostig schimmernden Metallstaub aus den Augen zu wischen. Ich weiß es nicht, Aaron. Nach Russland, sagt sein Vater, der ebenfalls komplett bronzefarben eingestaubt ist, und hilft Aarons Mutter hinauf. Er weiß, dass es Hilfstransporte der Sowjets sind. Sie werden nicht deportiert, sie werden evakuiert. aber ein kleines bisschen Zweifel hat er doch auch an dieser Tatsache.
Das Erfinden von Ereignissen, auch solchen, die Jahrzehnte zurückliegen, die Fähigkeit, sich in die Köpfe und Herzen ihrer Figuren hineinzuversetzen, ist eine große Stärke Marina Frenks. Ihre Vorstellungskraft produziert eine Fülle überzeugender und berührender Bilder. Ihre Dialoge sind so lebendig, dass man beim Lesen glaubt, die Figuren tatsächlich sprechen zu hören. Auf diese Weise lernt man nicht nur Kiras Gegenwart, Freunde und Liebhaber kennen, sondern auch ihre Eltern und Großeltern in Moldawien oder der Sowjetunion, zu Zeiten, als diese noch Kinder waren und die Erzählerin noch gar nicht geboren.
Trotzdem war es aber für mich interessant, genau diese Differenz zwischen dem, was stimmt und was nicht stimmt, beim Schreiben festzustellen, weil das natürlich so dieser Zwischenmoment ist, wo man dann sich selbst erkennt oder versteht, was diese familiären Bezüge sind. Also ganz konkret, woher genau kommen die unterschiedlichen Familienmitglieder, was ist deren Geschichte, was ist historisch passiert, was ist für einen selber wichtig, selbst heute noch nach so vielen Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja in dem Buch eben vorkommt. Und für mich war es tatsächlich spannend, in dieser Differenz zu erkennen, worum es eigentlich geht, wenn man dann eben versucht, die eigene Gegenwart ausfindig zu machen, also zu verstehen, wer man selber ist und wie die Zukunft aussehen soll.
Ewig her und gar nicht wahr ist eines der schönsten und überzeugendsten Romandebüts dieses Frühjahrs. Viel verdankt sich Marina Frenks Sprache. Sie ist direkt, mal zynisch, mal zärtlich, mit vielen Zwischentönen. Die Zeitreise, auf die die Autorin den Leser mitnimmt, lässt ihn teilhaben am Empfindungsreichtum ihrer Figuren und den Verwerfungen der europäischen Geschichte. Eine junge, eigenwillige Stimme ist hier hörbar, formbewusst, rau und poetisch.
Carsten Huck besprach den Debütroman von Marina Frenk. Ewig her und gar nicht wahr heißt er. Und er ist erschienen im Wagenbach Verlag. Und wer Marina Frenk auch als Schauspielerin erleben möchte, augenblicklich kann man sie in dem Stück Ivanov von Anton Tschechow sehen am Schauspielhaus Bochum. Lefcadio Hearn. Wenn man diesen Namen hört, denkt man vielleicht zuerst an die japanischen Märchen und Geistergeschichten, die Hearn im 19. Jahrhundert gesammelt hat. Auch heute gibt es sie noch in sehr schönen und auch ganz aktuellen Ausgaben. Wer aber war der Mann hinter den Geschichten? Der Mann mit dem sonderbaren Namen? Ein Ire mit griechischen Wurzeln, geboren auf der Insel Lefkada, daher der Name Lefcadio. Schon als Zweijähriger kam er nach Irland und als Erwachsenen trieb es ihn weiter, nach Amerika, in die Karibik und von dort bis nach Fernost. Ein ruheloser Geist, der überall, wo er anlandete, Geschichten aufschrieb. Nun hat die Amerikanerin Monique Truong einen Roman über Lefcadio Hearn geschrieben, einen biografischen Roman. Er heißt Sweetest Fruits, süßeste Früchte, und Isabella Arcucci hat ihn für uns gelesen. Guten Tag, Frau Arcucci.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, wenn man nun, Frau Arcucci, mit dem Namen Lefcadio Hearn nicht so direkt etwas anfangen kann, soll man diesem Roman trotzdem eine Chance geben?
Ja, unbedingt. Denn es ist gar nicht mal nur ein Roman über Lefcadio Hearn, sondern es ist in erster Linie auch ein Buch über drei sehr verschiedene Frauen und deren Emanzipationsgeschichte. Und die Sprache ist sehr poetisch, sehr sinnlich und sehr berührend und deshalb für meine Begriffe ein sehr lesenswerter Roman, schon mal vorweg.
Drei Frauen, die hier sprechen, das stimmt. Es ist ein biografischer Roman, das heißt einerseits natürlich verbürgte Biografie. Monique Truong hat recherchiert, aber dann doch auch literarisch bearbeiteter Stoff. Die drei Frauen, die hier in drei großen Kapiteln von Lefcadio Hearn erzählen, das sind seine Mutter, seine erste Frau in den USA und seine Ehefrau später dann in Japan. Stellen Sie uns die doch ganz kurz vor.
Genau, also die Frauen erzählen jeweils aus der Ich-Perspektive. Die Mutter kommt aus einem sehr guten venezianischen Hause und wächst aber völlig abgeschottet auf dieser griechischen Insel auf, gehört sozusagen zur Elite, aber wird vom Vater komplett unterdrückt. Sie darf nicht mal lesen und schreiben lernen und soll ins Kloster gehen. Und stattdessen brennt sie aber mit einem jungen irischen Arzt durch, dem sie zwei Kinder gebiert und der sie dann aber in Irland emotional komplett im Stich lässt, muss man sagen. Und am Ende lässt sie eben ihren kleinen Sohn Patricio Lefcadio bei seiner Tante in Irland zurück und kehrt heim und lässt eigentlich ihr Kind im Stich. Die zweite Frau ist dann die Afroamerikanerin Athenia. Sie ist eine freigelassene Sklavin. Sie ist Köchin. Sie arbeitet in einer Pension, in der der junge Journalist Lefcadio Hearn wohnt. Und sie ist ebenfalls Analphabetin, aber sie ist auch sehr pragmatisch und auch sehr gutmütig und wird aber von dem bindungsunfähigen Lefcadio Hearn auch ziemlich schikaniert und auch subtil in ihrem Selbstbewusstsein runtergeputzt, zum Beispiel, dass sie gar nicht gut kochen könnte und solche Dinge. Und am Ende verlässt er sie ohne jegliche Begründung, ohne Erklärung und ja, lässt sie ähnlich im Stich, wie ihn damals seine Mutter im Stich gelassen hat.
Da sind wir dann schon in Cincinnati.
Genau. Die dritte Figur ist dann seine zweite Frau, die Japanerin Setsu. Sie kommt aus einem sehr vornehmen Samurai-Geschlecht, aber die Familie hat aufgrund von Japans Modernisierung ihren gesamten Status und auch ihr Vermögen verloren. Und Setsu musste schon mit 12 Jahren für den Lebensunterhalt der Familie als Dienstmädchen arbeiten. Und sie hat als einzige dieser drei Frauenfiguren eine gewisse Bildung. Und sie ist gleichzeitig eine geistig und körperlich auch sehr starke Frau. Und was sie und Lefcadio verbindet, ist eigentlich keine große erotische Leidenschaft, sondern eher eine langsam wachsende Freundschaft. Und sie ist diesem schwierigen Mann auch gewachsen und weiß ihn irgendwie doch zu nehmen.
Das sind ja jeweils ziemlich turbulente, auch teilweise schwierige Familienverhältnisse, die sich da auftun in den Geschichten dieser drei Frauen. Monique Troin gelingt es ja, diesen drei Frauen, die in jeweils eigenen Großkapiteln erzählen, mal einen völlig eigenen Ton zu geben, oder? Also die venezianisch-griechische Mutter zum Beispiel hat im Ton etwas Süßliches, Schweres, so eine blumige Religiosität. Die anderen beiden Frauen, die klingen aber ganz anders.
Das stimmt. Also Athenia, die Afroamerikanerin, die freigelassene Sklavin, hat eine sehr viel direktere Sprache, auch derbe Sprache, eine sehr kraftvolle Sprache. Und Setsu, die Japanerin, ist am differenziertesten in ihrer Ausdrucksweise. Da kann natürlich auch so ein gewisses Klischee der japanischen Mentalität mit reinspielen. Setsu wirkt sehr zurückgenommen, aber sie findet auch wunderschöne Sprachbilder. Also beispielsweise gibt es diese Episode, in der Setsu erzählt, dass sie auch von Lefcadio dann Englischunterricht bekommen hat, genauso wie der älteste Sohn Kazuo. Und sie sagt dann aber, für mich fingen diese Buchstaben im Englischen hielten sich nie an den Händen und tanzten für mich, wie sie für Kazuo tanzten. Also damit erklärt sie eigentlich, wie schwer es ihr fiel, als Erwachsene noch diese fremde Sprache, dieses fremde Schriftsystem zu lernen. Und das sind einfach so ganz feine Sprachbilder, die Monique Troin ihren Protagonisten verleiht und die bei jeder Frau aber einen anderen Ton haben. Eben bei der Mutter ist es eher blumig, hat es eine Schwere. Bei der Athenia hat es eben mehr diese kraftvolle Direktheit. Und bei Setsu ist es dann eben so eine ganz fein gesponnene, fast schon intellektuelle Herangehensweise.
Mich hat ja die Erzählung der Mutter besonders beeindruckt, ja, weil sich für mich da so eine venezianische Lebenswelt im Mittelmeerraum im 19. Jahrhundert eröffnet hat. Die Mutter ist ursprünglich Venezianerin, lebte dann aber auf den griechischen Inseln. Das ist eine Lebenswelt, die ich so noch nicht kannte. Welche der drei Lebenswelten fanden Sie denn besonders eindrücklich?
Ja, mich hat schon auch die Mutter sehr beeindruckt. Das ist im Grunde auch so eine Art Medea-Geschichte. Also die Mutter lässt alle ihre Vertrauten zurück, verlässt ihre Heimat für diesen Mann, betrügt im Grunde ihre Heimat und am Schluss opfert sie aber ihr Kind, weil sie eben mit diesem Mann nicht klarkommt, weil er sie emotional absolut kalt im Stich lässt. Und in diesem Buch ist es zwar so, dass die Mutter ihrem Kind etwas Gutes tun will, weil er soll der Erbe seiner irischen Tante werden und sie lässt ihn quasi in dieser fremden Welt, weil sie meint, es ist für ihn besser. Aber letztendlich traumatisiert sie ihren Sohn auch damit.
sind sehr unterschiedliche Frauen. Wir sprechen jetzt sehr viel über die Frauen, ja, obwohl es eigentlich eine Geschichte über Lev Cadio Hearn ist. Also drei Frauen, aber nur ein Mann, Lev Cadio Hearn. Der kommt immer auch vor, mindestens als eine Randfigur, manchmal auch als eine zweite Hauptfigur sozusagen. Mir erschien der, Sie haben eben schon gesagt, traumatisierter Mann, auch als Kind traumatisiert wordener Mann. Mir erscheint er als ein zutiefst verlassener, auch heimatloser Mann in diesem Roman, ja. Ein Mann, der so quer über den Erdball geweht wird. Monique Thuong beschreibt ihn als jemand, der immer hungrig ist. Also hungrig worauf eigentlich? Was erfahren wir hier über ihn? Wie stellt Monique Thuong uns diesen Mann vor?
Ja, er ist schwer traumatisiert, er ist bindungsgestört, kann man sagen, und er sucht nach Identität und er sucht diese Identität im Exotischen. Wahrscheinlich, weil er von klein auf gespürt hat, dass er eben kein wirklicher Ire ist und dass er eben diese südländische Identität mit sich trägt, aber nicht wirklich ausleben kann. Und ich finde es sehr interessant, weil ich denke mir, dass diese Problematik, diese Heimatlosigkeit und dieses zwischen zwei Kulturen hin und her schwanken etwas ist, was es heute ja noch viel mehr gibt als zu Lev Cadio Hearns Zeiten. Also ich denke mir, dass diese Problematik, die er mit sich rumträgt, diese Sehnsucht nach Verwurzelung, nach Heimat, nach Identität, eine sehr moderne Problematik ist. Und das, finde ich, macht dieses Buch auch sehr aktuell und sehr spannend.
Ist da überhaupt die Frage noch wichtig, ob diese Erzählungen der drei Frauen eigentlich überhaupt verlässlich sind? Oder man müsste vielleicht auch sagen vier Frauen, denn es kommen noch kurze Zwischenkapitel von Hearns erster Biografin Elizabeth Bisland hinzu. Ist das überhaupt noch eine wichtige Frage?
Nee, ich finde nicht. Also ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, dass jetzt in Deutschland wenig Leute wahrscheinlich schon von Lev Cadio Hearn gehört haben. Und deshalb finde ich, geht es mir jetzt bei dem Buch eigentlich nur darum, überzeugt es als Roman, überzeugt es in seiner literarischen Qualität. Und das, finde ich, tut es absolut eben durch diese Sprache, die sich bei jeder Frau anders gestaltet und durch diese sehr feine Darstellung dieses traumatisierten Mannes, der sich immer weiter aus den Erzählungen dieser drei Frauen herauskristallisiert. Anfangs weiß man noch gar nicht genau, was mit diesem Lev Cadio eigentlich los ist. Und am Ende ist es wirklich sehr klar, was wir da für einen Charakter und auch für ein Schicksal vor uns haben. Und es ist anscheinend, kann man dem Nachwort der Autorin entnehmen, so, dass zu der Japanerin, zu Setsu, es eben eine viel bessere Quellenlage gibt als zu den anderen Frauen. Wahrscheinlich hat sie gerade bei der Mutter ziemlich viel selber in Anführungszeichen erdichtet oder sich eben hineingefühlt. Aber wie gesagt, ich finde das nicht wichtig für die Qualität des Romans.
Sweetest Fruits erzählt ja, wie Sie schon sagten, von einer Identitätssuche, erzählt auch eine Migrationsgeschichte, erzählt auch von vielfältigen Kommunikationsproblemen, ja, weil die Figuren immer wieder nicht dieselbe Sprache sprechen oder auch weil sie nicht ordentlich lesen und schreiben können. In ihrem Nachwort zum Roman gibt die Autorin Monique Thuong, die ja selbst aus Vietnam stammt, aber in den USA lebt, Hinweise, was dies alles mit ihr persönlich zu tun haben könnte.
Ja, Monique Thuong ist ja selbst als Kind mit ihren Eltern aus Vietnam in die USA geflohen am Ende des Vietnamkriegs und sie musste eben Englisch als Zweitsprache lernen und sie schreibt auch in ihrem Nachwort, bedankt sie sich bei einigen Korrekturlesern und sagt, ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten, obwohl ich jetzt eine anerkannte Autorin bin, teilweise immer noch Schwierigkeiten auf Englisch zu schreiben und das ist ja genau Lev Cadio Hearns großes Problem gewesen, dass er zum Beispiel auch im Japanischen nie wirklich ankam und ich glaube, dass Monique Thuong deshalb so fasziniert ist von dieser Figur Lev Cadio Hearn, weil er sozusagen genau die umgekehrte Migration durchlebt hat wie sie. Und am Ende schreibt Monique Thuong auch sehr berührend, dass sie vor einigen Jahren wohl ihrem Mann eine Karte geschickt hat, auf der drei Frauen abgebildet sind, die neben einem Schild stehen mit der Aufschrift Lost Persons Area, also Gebiet für verlorene Menschen. Und sie hat ihm dann dazu geschrieben, ohne dich wäre ich auch dort. Und das zeigt natürlich schon sehr stark, interpretiere ich jetzt einfach mal so, dass Monique Thuong eben dieses Gefühl der Identitätskrise, des Nirgendwo dazugehörens nachfühlen kann.
Das glaube ich auch. Und ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie eine schöne Geste, auch zuzugeben, dass man vielleicht noch Hilfe braucht, ja, im Sprachlichen, obwohl man es dem Roman wirklich überhaupt nicht anmerkt.
Nee, das gar ist nicht. Also gerade die Sprache ist ja auch wirklich etwas, was ich jetzt extrem reizvoll an dem Roman fand. Und ich habe mir schon gedacht, dass ich ihn gerne eigentlich auszugsweise nochmal lesen würde, nur auf die Sprache achtend, weil das wirklich unglaublich spannend ist, auch wie sie diese drei Frauen voneinander differenziert durch die Sprache und trotzdem jede einzelne eine sehr poetische poetische Sprache bekommen hat.
Ja, ich finde auch, es hat eine unheimliche literarische Fülle, sprachliche Fülle, bildliche Fülle auch. Ich habe den Roman sehr gerne gelesen, Sie also auch.
Ja, absolut.
Isabelle Acucci, vielen Dank für dieses Gespräch über den neuen Roman von Monique Truong. Er heißt auch auf Deutsch Sweetest Fruits. Der englische Titel wurde nicht verändert. Aus dem Englischen wurde er übersetzt von Claudia Wenner und erschienen ist er im Verlag CH Beck. Was ist eine Biografie? Die Frage schließt sich ja fast automatisch an das Gespräch zu Monique Truongs Roman über Lefkadio Hearn an. Eine Biografie ist zunächst einmal ein Leben, Bio, das geschrieben wird, Graphie. Augenblicklich ist es die Literaturwissenschaftlerin Angela Steidele, die die knappste und zugleich gewitzteste Studie zum Thema vorlegt. Poetik der Biografie heißt ihr 100-Seiten-Büchlein, das ich hier kurz empfehlen möchte. In diesem schmalen Bändchen bricht Steidele eine dicke Lanze für diese Erzählform, die beim Publikum sehr beliebt ist, die aber von der Wissenschaft nur mit spitzen Fingern angefasst wird. Denn bei aller Recherche hat jede Biografie natürlich auch erzählerische Elemente. Achtung, Fiktion im Verzug. Und dann schreibt sich auch noch jeder Biograf selbst in das Buch hinein, das eigentlich von jemand ganz anderem handelt. Manche Biografen gehen damit offen um, andere machen es heimlich. Spannend ist auch, dass das Genre selbst eine eigene Biografie hat. Nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel wurden viele Helden vom Biografiesockel gestürzt. Überhaupt wurde das Genre als Lebensgeschichte des Individuums damals zutiefst in Frage gestellt. Sich auf ein Einzelschicksal konzentrieren? So wird das natürlich nie etwas mit dem Klassenbewusstsein, sagten die Kommunisten. Das selbstständige Individuum ist generell eine Illusion, meinten dann die Poststrukturalisten und würzten die Debatte damit noch einmal kräftig nach. Von all dem und von noch viel mehr erzählt Angela Steidele in ihrem sehr pointiert geschriebenen Text. Theoretische Überlegungen wechseln sich mit eigenen Erfahrungen ab, denn Angela Steidele, die aus Bruchsal stammt und in Köln lebt, hat auch selbst schon einige ungewöhnliche Biografien verfasst. Ein sehr intelligentes Büchlein ist dies, denn es macht bewusst, was man da eigentlich liest, wenn man eine Biografie liest. Poetik der Biografie heißt es und es ist bei Mattes und Seitz in der Reihe Fröhliche Wissenschaft erschienen. Ganz schön runtergekommen ist er, dieser Masayuki Kusunoki. Die Frau ist weg und Arbeit ist nun wirklich nicht sein Ding.
Am liebsten hängt er auf seinem Futon herum, als ungekämmter Gegenentwurf zum frisch gestriegelten Salaryman, dem Urtypus des japanischen Angestellten. Am liebsten würde Kusunoki einfach nur gemütlich herumsumpfen. Doch am Kopfende seines Futons liegt ein Daikoku, eine kleine Glücksgottstatue, und die fällt immer wieder um. Das nervt Kusunoki, und vielleicht nervt es ihn auch, dass der Daikoku ihn daran erinnert, dass Chillen allein irgendwie auch nicht glücklich macht. Also muss der Daikoku weg. Davon erzählt der Autor Komachida in seiner Erzählung vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden. Der Schauspieler Charlie Hübner hat daraus ein geistreiches Hörbuch gemacht. Daraus hören wir jetzt ein Stückchen.
Dieser Daikoku ist schuld. Der Scheißkerl wollte nämlich nicht von alleine stehen, er fiel immer wieder um. Anfangs, der Bursche war immerhin der Gott des Glücks und der Güte, richtete auch ich ihn, der arme Herr Daikoku, der gute Daikoku ist umgefallen, jedes Mal wieder auf. Aber kaum hatte ich mich versehen, lag er schon wieder auf der Seite mit seinem Glückshammer. Natürlich war ich nicht so verstiegen zu glauben, dass eine Daikoku-Figur, ein Ding, sich von allein aufrichten könnte. Aber dieses dämliche Grinsen, dieser dumm dreiste Gipfel blöden Lachens brachte mich, und wenn ich 10-mal wusste, dass es sich nur um ein Ding handelte, auf die Palme. Der kommt weg, schwor ich mir deshalb, so oft mein Blick auf den blöden Daikoku fiel. Wer stellt sich sowas schon hin? Aber wenn ich anfing zu trinken, vergaß ich offenbar alles Mögliche wieder, fiel betrunken ins Bett und hatte am nächsten Morgen, völlig verkatert, schon das Aufstehen war lästig. Nicht die Energie, den Daikoku wegzuwerfen, was, in Schleife wiederholt, dazu führte, dass er blieb, wo er war. Heute aber, heute ist er dran. Ich werfe ihn weg, den blöden Daikoku. Eigenhändig. Abrupt stand ich auf, schnappte mir den Kerl, ging in die Küche und wollte gerade von den beiden Abfalleimern unter der Spüle den Deckel desjenigen anheben, der mit dem Etikett »nicht brennbarer Müll« versehen war, als plötzlich meine Hand erstarrte. Durfte ich diesen impertinenten Daikoku da hineinwerfen, zum nicht brennbaren Müll? Gehört er nicht eher in die Kategorie Sperr- und Sondermüll? Der Zweifel nagte. Nach Monaten der Abstinenz betrat ich deshalb mein ehemaliges, jetzt zur Rumpelkammer verkommenes Arbeitszimmer, wühlte mich durch Kartons, Kleiderkisten, MIDI-Geräte, Nakayama-Nackenmassagekugeln und anderen Krempel, zog schließlich unter einem SM-Magazin die städtische Informationsbroschüre vom vorletzten Jahr hervor, ging damit wieder in die Küche und schlug die Seite »Leben, Umwelt, Müllentsorgung« auf. Nicht brennbarer Müll wurde dort als nicht brennbarer bzw. zum Verbrennen nicht geeigneter Müll definiert, während es bei Sperr- und Sondermüll lediglich hieß, er müsse telefonisch angemeldet werden. Eine klare Definition wurde nicht gegeben. Gut, stellen wir das Ding mal mit dem nicht brennbaren Müll raus. Wenn dann aber, man weiß ja nie, der Müllmann denkt, welcher Schwachkopf war das denn, Sperrmüll zum nicht brennbaren Müll zu stellen, verarschen kann ich mich alleine, und den Müll nicht mitnimmt, bleibt der behinderte Daikoku ewig an der Sammelstelle liegen, wird dort von Hausfrau A. aus der Nachbarschaft erspäht. Wer in aller Welt stellt denn sowas raus, nicht zu glauben, was Hausfrau B. mit »Na, wer wohl, dieser Kusunoki-san, wer sonst?« kommentiert, worauf Hausfrau A. und Hausfrau C. unisono »Wusste ich's doch«, sagen. »Der ist irgendwie unheimlich, hat schon tagsüber eine Fahne und sträucht nur herum. Furchtbar«, anschließen, um bei »Das ist ein Frauenschänder oder ein Mörder, der Kusunoki, das sieht man an den Augen« zu landen. »Ja, der ist gefährlich, der muss weg«, bis am Ende womöglich Zettel an den Zäunen hängen. »Mörder raus aus dem Viertel«, und die Steine fliegen. Sperr- und Sondermüll andererseits habe ich, um ihn ordnungsgemäß zu entsorgen, laut der städtischen Informationsbroschüre telefonisch beim kommunalen Reinigungsservice als solchen anzumelden und auf dem Grundstück, versehen mit einem Etikett, dass er beim kommunalen Reinigungsservice angemeldet worden ist, Fahrbahn überstandslos an den Straßenrand zu stellen, ohne dass freilich ein fester Termin vereinbart werden könne, da Sperr- und Sondermüll anmeldepflichtig sei und in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen abgeholt werde. Was mit anderen Worten heißt, stell den Schurken offen vors Tor auf, dass alle unter der Sonne die Schande sehen. Worauf dann wieder die Hausfrauen klatschen werden: »Ach, das ist doch ein Daikoku. Wo kommt der denn her? Ist der nicht dem Mann von Frau Kosunoki wie aus dem Gesicht geschnitten? Der muss verrückt sein oder pervers. Der hat vielleicht Nerven, so etwas hier abzustellen. Mama, da liegt eine komische Puppe. Still, Takashi, wenn du nicht fleißig lernst, wirst du wie Onkel Kosunoki. Und ich in wieder derselben Klemme lande, grundlos verfolgt und diskriminiert.« Schließlich hatte ich genug. Ich beschloss, mich strafbar zu machen. Ich nahm mir mit anderen Worten vor, mich des albernen Glücksgottes auf widerrechtliche Weise zu entledigen, auf einem freien oder ungenutzten Grundstück, in einem Gebüsch, in einem einsamen Park, in einem Durchgang zwischen zwei Gebäuden, irgendwo.
Klarer Fall von einem Versuch, einen Glücksgott loszuwerden. Komachida hat diese Erzählung geschrieben, die zusammen mit seiner Erzählung Flussbrett Librett als Buch im Kass Verlag und als Hörbuch im Hörbuchverlag Der Divan erschienen ist. Das Hörbuch umfasst 4 CDs und wurde von Charlie Hübner großartig eingelesen. Eine Rezension zum Hörbuch finden Sie auch auf unserer Internetseite www.swr2.de. Jesus-Trilogie ist abgeschlossen, das aktuelle Großwerk von John Maxwell Coetzee. Manche sprechen seinen Namen englisch aus, Coetzee, andere original afrikaans Coetzee. Für die Afrikaans-Variante hat sich auch unsere Rezensentin Julia Schröder entschieden, die gleich den Roman Der Tod Jesu vorstellt. Der ist gerade erschienen und rundet nach Kindheit und Schulzeit Jesu die Trilogie nun ab. Aber geht es in den drei Bänden wirklich um Jesus? Das ist doch sehr die Frage. Denn eigentlich erzählt Coetzee von einem Jungen namens David, der in einem Land ohne Vergangenheit und ohne Zukunft anlandet. Und der eine Botschaft hat. Rätselhaft. Und poetisch. Julia Schröder stellt das Großprojekt des Literaturnobelpreisträgers jetzt vor.
Was J.M. Coetzee in seiner Jesus-Trilogie macht, hat ein Kritiker einmal Gedankenschach genannt. Das war durchaus anerkennend gemeint. Und es trifft zu für das ganze Projekt, wie sich im dritten Teil, im Roman Der Tod Jesu, wieder erweist. Denn Coetzee, der in wenigen Tagen 80 wird, spielt in seinem Alterswerk einen überraschenden Zug nach dem anderen, beschert seinen Lesern eine fesselnde Partie und setzt jede erdenkliche Leseerwartung auf atemraubende Weise schachmatt. Das geht schon damit los, dass in den Büchern, von den Titeln abgesehen, nirgends ein Jesus vorkommt. Die Hauptfigur ist vielmehr ein Junge namens David, anfangs 5 und am Ende 10 Jahre alt. Er verkörpert eine Art von Heilsbringer, wie sie im Buche steht. Allerdings nicht in einem der heiligen Bücher des Neuen Testaments, sondern in einer Apokryphenschrift, die von der Bibelwissenschaft als Kindheitsevangelium des Thomas bezeichnet wird und vom kleinen Jesus Christus erzählt. Wie dieser zeichnet sich Coetzees David durch einige nicht unbedingt sympathische Verhaltensauffälligkeiten aus. Er möchte toten Tieren und Menschen neues Leben einhauchen. Er manipuliert seine Spielkameraden. Er verblüfft die Erwachsenen, weil er sich das Lesen und Rechnen schon irgendwann selbst beigebracht hat. Rechnen mag er allerdings nur mit speziellen Zahlen. Und das einzige Buch, das er liest, ist die Kinderausgabe einer der großen Erzählungen der Weltliteratur, des Don Quixote nämlich. Davids Lesart des Don Quixote ist allerdings so außergewöhnlich wie eigentlich alles an ihm.
Er begreift den Ritter von La Mancha eben nicht als einen von der traurigen Gestalt, sondern als wahren Retter, einen, der tatsächlich gegen Riesen und für die Bedrängten kämpft. Für David ist Don Quixote ein Held und ein Vorbild, womit der Junge natürlich immer wieder aneckt. Im ersten Teil der Trilogie, Die Kindheit Jesu, ist der kleine David kurz vor Beginn der Handlung per Schiff in einem spanischsprachigen Land angekommen, in der Obhut eines Mannes namens Simon, der nicht sein Vater ist. An das Schiff können beide sich schwach erinnern, mehr wissen sie nicht über ihre jeweiligen Vergangenheiten. Ähnlich ergeht es allen Bewohnern des sonderbaren Landes, denen sie begegnen. Die Überfahrt in das neue Leben, heißt es, habe sie von allen Erinnerungen reingewaschen. Von diesen jenseitsartigen Gefilden des Hier und Jetzt, einem Reich des Wohlwollens, aber ohne Sehnsucht, ohne Utopie, ohne Fortschritt, erzählt Cuzzea denn auch konsequent im Präsens. Sein Stil ist schlank, ja karg. Unter der scheinbar einfachen Prosa aber brodelt etwas. Die lustvolle Zerstörung und Neukonstruktion einiger großer Erzählungen der Menschheit. In der neuen Heimat guckt Simon eine neue Mutter für David aus, die Jungfrau Ines, und versucht fortan, in platonischer Kameradschaft mit ihr den Jungen zu erziehen. Was sich spätestens im zweiten Teil, die Schulzeit Jesu, als Ding der Unmöglichkeit herausstellt. Im jetzt erschienenen dritten und letzten Teil sagt der Zehnjährige sich schließlich von seinen Aushilfseltern los. David schleudert in einem der Dialoge, wie sie typisch für die Jesus-Trilogie sind, Simon entgegen: Ich bin, der ich bin. Der auch immer wieder komische Zusammenprall von göttlichem Selbstbewusstsein und der sinnlosen Kontingenz des Alltags erreicht im Schlussteil der Trilogie seinen Höhepunkt. Der Tod Jesu erzählt, wie David im Land ohne Geschichte und Zukunft paradoxerweise von der Vergangenheit eingeholt wird. So lässt das Tanzinstitut des Musikers Juan Sebastian Arroyo, wie Johann Sebastian Bach, ihn nicht los. Dort hatte er im zweiten Band gelernt, nach den Regeln einer Art platonischer Zahlenmystik mit den Sternen zu tanzen. Noch immer steht David in Kontakt mit dem jovial beunruhigenden, wie von Dostojewski erfundenen Mörder Dmitri. Davids Don Quixote-hafte Realitätsverachtung bringt ihn nun ernsthaft in Gefahr. Zunehmend wird er von den Schatten seiner vergessenen Vergangenheit geplagt. Sie materialisieren sich in unruhigen Träumen und in Strophen aus Gustav Mahlers Kindertotenliedern, die David in den Sinn kommen. Und die finsteren Vorausdeutungen erfüllen sich schließlich. Literarische und philosophische Referenzen, Zitate zuhauf, sind die Spielfiguren in der Welt dieser Romane. Die Regeln der literarischen Schachpartie jedoch ändern sich immer just dann, wenn man glaubt, sie begriffen zu haben. Cuzzea schiebt die Axiome, die Definitionen des gesunden Menschenverstands so lang über das Brett, bis sie einfach nichts mehr bedeuten. Der Tod Jesu nimmt am Ende nichts Geringeres als das christliche Bekenntnis zum Wiederauferstandenen aufs Korn. Die Jungfrauengeburt, die Verkennung durch die Seinen, das Wirken von Wundern bis zur Leidensgeschichte und zum leeren Grab. Alles, was zum Messias-Geheimnis der Evangelien gehört. Selten ist es so skrupellos aufgerufen und so gründlich abgeräumt worden wie hier. Selten hat solch ein literarisches Gemetzel aber auch so viel intelligentes Lektürevergnügen beschert, wie in der fröhlichen Botschaft vom Nichts, die J.M. Cuzzea in seinem Jesus-Roman verkündet.
Das letzte Buch heute in der Sendung. Julia Schröder besprach Der Tod Jesu, den Abschlussband der Jesus-Trilogie von John Maxwell Cuzzea. Reinhild Böhnke hat die Trilogie aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist sie im Verlag S. Fischer. Die Sendung geht nun langsam zu Ende. Heute haben wir neueste Brexit-Literatur aus England beleuchtet und die folgenden Bücher besprochen. Marina Frenks Debütroman Ewig her und gar nicht wahr, erschienen bei Wagenbach. Monique Truongs Roman über Lefcadio Hearn mit dem Titel Sweetest Fruits, Beck Verlag. Angela Steideles Reflexion über die Poetik der Biografie aus dem Verlag Mattes und Seitz. Wir hörten Vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden von Komachida, Hörbuchverlag Der Divan. Und wir rezensierten den letzten Band von John Maxwell Cuzzeas Jesus-Trilogie, Der Tod Jesu, erschienen im Fischer Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Osperanto vom Ensemble Kapelski. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Science-Fiction-Hörspiel Der Unbesiegbare nach dem gleichnamigen Roman von Stanisław Lem. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.